Krankenhausgeschichten hatten wir schon einige bei Super Fromm. Diese jetzt handelt auch von einem Krankenhausaufenthalt, aber vielmehr noch geht es um die Erfahrung, die mein Gast im Krankenhaus machte. Nämlich, also für den einen oder anderen wird sich das ein bisschen spooky anhören. Nicht deshalb habe ich die Lichter hinten blinken, aber es ist schon etwas fremd für den einen oder anderen, vor allem für denjenigen, der sich mit Gott und Glaube und diese ganzen Thematiken noch nie beschäftigt hat. Und trotzdem ist es real, das, was Christiane erlebt und erfahren hat, nämlich Gott reden zu hören, eine Message zu kriegen für jemand anderes, einen Film vor sich ablaufen zu sehen, in dem Film sich zu erkennen. Also es ist schon nicht spooky, habe ich gesagt, und auch nicht freaky, sondern es ist wirklich für den einen oder anderen eine andere Welt, eine andere Erfahrung. Die einen sagen, ja, gibt es überhaupt? Und die anderen sagen, das würde ich mir auch wünschen, ein bisschen mehr diese unmittelbare Nähe oder Allmacht Gottes in meinem Leben zu spüren. Für beide Parteien, sage ich jetzt mal, für beide Interessenten, sowohl die, die sagen, ja, macht es Gott, als auch die, die sagen, ich würde es gern mehr, bringt dieses Statement von Christiane was. Sie sagt, sie erzählt davon, wie sie ihren Glauben lebt, das ist das eine. Und das andere, warum ihr Gott wichtig ist.
Klar, bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich weiß nicht mal, was da läuft und was das ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin,
ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Ihr wart Missionare in der Mongolei.
Wir waren Missionare in der Mongolei, genau. Wir sind jetzt ungefähr 2 Jahre wieder zurück im Oktober.
Und wie lange wart
ihr dort? Seit 92 sind wir das erste Mal hin, ne, auf den ersten Einsatz, Pioniereinsatz, ob das unser Land ist oder erst der Axel. Und dann ist er wieder zurückgekommen, bin ich mit, sagt, das musst du selber sehen, ob das unser Land ist.
Von Mongolei weiß ich nur Ulaanbaatar.
Ja, Ulaanbaatar ist.
Und aus Filmen, elende
Steppe, also Weite,
elend. Ja.
Ewige.
Kann auch elend sein, ne? Je nachdem.
Ja.
Kann es auch elendig kalt oder heiß sein, je nachdem. Und warum seid ihr zurück?
Unsere Kinder sind aus dem Haus, unsere geistlichen Kinder sind eben groß. Und dann bin ich krank geworden und war eben mit starker Lungenentzündung, hatte mehrmals Lungenentzündung.
Und darüber wollen wir reden.
Genau.
Über die Krankheit, ne?
Genau. Und das war 2016. Und dann haben wir irgendwie so empfunden, als wenn das so nochmal so ein Kick war. Mensch, jetzt ist es Zeit zu gehen.
Jetzt ist es Zeit zu gehen.
Ja, wir hatten vorher empfunden, es ist eine abgeschlossene Sache und wir können gehen, wir sollten gehen und wieder was neu starten. Eben, wir sind über 50, ne? Auch um wieder in die zweite Lebenshälfte zu starten, nochmal einen neuen Auftrag von Gott zu empfangen.
Um zu bitten.
Ist es
und
gut,
fragen,
dass wir gehen? Aber dann, ach, es ist noch so schön hier. Und wenn man 24 Jahre sein Leben da gegeben hat, in diese Menschen, wir sind so verwoben mit den Menschen, das ist unsere Familie geworden, die Mongolen, dann war das so schwer. Und dann, als es mir gesundheitlich nicht gut ging, war das so ein bisschen, jetzt ist es Zeit, wirklich.
Was hattest du?
Ich hatte immer wieder, oder ich habe zweimal eine schwere Lungenentzündung gehabt durch Allergien und dann auch Gelenkschmerzen und irgendwie, ich konnte das nicht richtig einordnen. Auf jeden Fall bin ich 2016 mit einer schweren Lungenentzündung dann aus dem Krankenhaus in der Mongolei raus, in den Flieger, hier nach Deutschland und dann bin ich hier wieder nochmal in die Klinik gekommen. Da war das eigentlich abgeheilt, aber die wollten noch weiter untersuchen.
Weil Diagnose Lungenentzündung.
Lungenentzündung, ja. Genau, Lungenentzündung. Und dann haben die aber festgestellt, dass ich so 2 Gewebe in der Lunge habe, noch obwohl das abgeklungen ist. Und die haben sich gedacht, was ist das? Und dann war kurz vor der Entlassung, haben die festgestellt, dass ich irgendwie Autoimmunkrankheit wahrscheinlich habe und dann ist Axel alleine in die Mongolei zurückgeflogen. Ich bin hier zu weiteren Untersuchungen geblieben und dann war das nicht Fisch oder Fleisch. Also es war nicht bestätigt, dass ich Morbus Wegener habe. Die haben gesagt, das heißt Morbus Wegener. Es ist nicht bestätigt, es ist aber auch nicht, dass es nicht ist. Ja. Und dann wollten wir gerne so eine Auszeit haben zwischen dem Wechsel 24 Jahre Mongolei, ja. Dann nach Deutschland, habe gesagt, der Film ist zu krass, dass man den so switchen kann. Ja, dann habe ich so eine Zeit von Recovery gehabt da in Hawaii und dann haben wir alles aufgelöst und organisiert, sind dann im Oktober sind wir dann langfristig zurückgekommen und auf einmal kriege ich wieder diese Gelenkschmerzen. Jeden Tag tat mir ein anderes Gelenk weh und dann habe ich auch ein bisschen Fieber gekriegt, bin dann zum Arzt. Mein Arzt hat mich ausgestimmt, sagt, Frau Fischer, wir sind hier nicht in der Mongolei, hier geht man zum Arzt, wenn man krank ist. Ne? Und er hat mir Cortison verordnet, aber es wurde zunehmend schlimmer. Dann bin ich am 1. Mai in die Notaufnahme nach Lemgo ins Krankenhaus gegangen. Und am Abend habe ich schon frisches Blut gehustet. Ach. Kam am nächsten Morgen die Arztvisite und da kommt ein Arzt rein oder mehrere Ärzte und dann sagte jemand, als die rausgegangen sind, dieses ganze Geschwader von Ärzten, kam der an mein Bett, sagt er, ich bin der Oberarzt, ich komme gleich nochmal zu Ihnen. Und dann kommt er wieder rein und in dem redet Gott zu mir, das ist der Mann Gottes, den ich für dich gesandt habe, der weiß, was du hast und ich werde ihm alle Weisheit geben, was du brauchst. Und das habe ich. Ich wusste nicht, ob der Christ ist, gar nichts. Ich habe ihm das ganz platt gesagt. Ich habe, genauso wie ich das von Gott gehört habe. Und dann sagte er, machen Sie mal Mund auf. Er schaut mir in den Mund und sagt sofort, Sie haben wahrscheinlich eine Autoimmunkrankheit, die heißt Morbus Wegener. Wir müssen die und die Untersuchung machen, wahrscheinlich brauchen Sie Chemo. Wie aus der Pistole geschossen. Und ich wusste, und hinterher habe ich rausgefunden, dass er erst 2 Monate in dem Krankenhaus arbeitet. Daher habe ich dann so verstanden, warum Gott mir gesagt hat, diesen Mann habe ich für dich geschickt. Ne? Und ja, dann sind die Untersuchungen gelaufen.
Hast du, kurze Unterbrechung, wie hast du das gehört, diese Aussage?
Ja, das war nicht
wer. Oder ja, war eine Schrift an der Wand, kann sie auch geben? Oder?
Ja, nee, das war gar nicht so spektakulär. Das war einfach so eine innere Stimme.
Ja.
War mir auch nicht fremd, weil wenn ich bete, merke ich, Gott redet zu mir. Einfach wie so eine leise Stimme.
Es gibt ja Leute, die glauben nicht an Gott.
Ja.
Und für die ist es immer befremdlich, sage ich jetzt mal, wenn jemand erzählt, oh, da hat mir Gott das und das und das gesagt.
Ja. Ja,
es ist ja, es gibt ja viele Menschen, für die ist Gott logisch nicht existent oder fremd.
Mhm.
Ja, und jetzt reden wir hier und du sagst, hat mir Gott das gesagt und das gesagt und das gesagt.
Ja.
Das ist ja wie eine Unterhaltung jetzt zwischen uns.
Ja.
Das heißt also, dass Gott für dich jetzt nicht fremd ist, erstens, und zweitens, dass ihr kommuniziert.
Ja.
Ohne, wie du sagtest, spektakuläre Stimme aus Nichts, Schrift an der Wand, Vision vor Augen, sondern es ist wie eine Zwiesprache.
Ja, also das ist so, wie ich auch im Alltag das lebe. Ne, wenn ich bete, dann erwarte ich irgendwie und ich frage Gott was, dass er mir dann irgendwie was antwortet, durch Bibel, ganz oft durch Bibelverse, beim Bibellesen oder dass ich einfach einen Gedanken habe. Ne? Manche würden vielleicht denken, ja, das ist mein eigener Gedanke. Inzwischen habe ich rausgefunden über all die Jahre, wo ich mit Jesus lebe, dass das einfach auch Gott ist, der da redet oder der Heilige Geist, der mich leitet. Ne?
Und dir war klar, in dem Augenblick, dass Gott das zu dir sagt, ich habe dir den geschickt, und der sagt dir Morbus Wegener. Was ist Morbus Wegener?
Also es ist eine Autoimmunkrankheit,
ja.
Wo der Körper sich selber bekämpft oder zerstört. Ne?
Zerstört.
Ja. Und das war ja damals, also ich bin ja auch kein Experte, ne? Und ich hatte das ja vorher nicht. Also ich hatte den Namen halt vorher schon gehört, 2016, dass ein Verdacht da drauf war.
Hast du nicht gegoogelt? Doch, 16 kann man schon googeln.
Doch, natürlich habe ich das gegoogelt, aber sehr kompliziert und es scheint eine sehr seltene Krankheit zu sein.
Richtig, ich habe es auch gegoogelt.
Und ich habe damals, dachte ich, oh liebe Zeit.
Wenn das stimmt.
Wenn das so ist und naja.
Hast du gedacht, dass es mit dir zu Ende geht, dass du stirbst?
In dem Moment noch nicht, aber einen Tag später, also dann liefen dann halt diese Untersuchungen und der Arzt kam dann im Laufschritt zu mir. Ich hatte das CT machen lassen ich wurde immer mit dem Bett, konnte nicht mehr laufen, ne? Haben sie mich mit dem Bett zum CT geschickt und dann habe ich vor der Bronchoskopie gewartet und dann kam dieser Oberarzt im Laufschritt an und sagte, Frau Fischer, Ihre Lungenbilder sehen sehr, sehr schlecht aus. Wir müssen wahrscheinlich heute mit Chemotherapie anfangen. Und dann war er wieder verschwunden. Ich habe die Bronchoskopie machen lassen und bin dann wieder aufs Zimmer. Und ja, dann hat er das eingefädelt mit dieser Chemotherapie. Aber in der Nacht merkte ich, also ich kriegte immer weniger Luft. Ich konnte nicht mehr sprechen, weil mir die Luft dazu fehlte. Ich konnte nicht mehr auf die Bettpfanne gehen. Die mussten mich hochheben, weil ich keine Kraft dazu hatte. Sofort mein Blutdruck total hochschnellte und ich war nur so am Hecheln. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, ich könnte jetzt einfach die Augen zumachen und ich würde in der Ewigkeit aufwachen. Ich habe so ganz bewusst geatmet, ne? Und da dachte ich, wenn ich jetzt einschlafe und ich nicht bewusst atme, dann kriege ich keine Luft. Und ich habe gesagt, ja, Jesus, ich bin bereit, ne? Dann komme ich dahin, was ich mir als Kind schon erträumt habe, ne? Dass ich irgendwann mal in die Ewigkeit komme. Und das schien mir so als Einfachste, ne? Jetzt, ich muss da nicht kämpfen, ich muss gar nicht mehr, ich kann einfach einschlafen und werde hier ersticken. So fühlte sich das an. Aber in dem Moment kamen tausend Gründe vor meine Augen und in meinen Ohren, was Gott geredet hat, was Axel und ich als zweite Lebenshälfte tun werden. Gott hat uns ganz kleine Berufung gegeben und dann habe ich gedacht, das passt nicht. Gott redet nicht heute so und morgen so. Dann habe ich gesagt, Gott hat uns einen Plan gegeben für die zweite Lebenshälfte, dann werde ich nicht vorher sterben können. Weil dann kann ich diesen Plan nicht erfüllen. Und zuletzt, einer der Gründe war auch die Liebe von meinem Mann, ne? Wo ich wusste, wir sind das so verliebt ich bin so verliebt in meinen Mann. Ja. Wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet nächste Woche. Und eben, wo ich dachte, wir haben uns jetzt gerade ein Haus gekauft und Axel war dabei, das auszubauen, dass wir ja wieder in Deutschland settlen. Und dann aber als Basis, dass wir gemeinsam Gott dienen. Und da habe ich gesagt, es passt, Gott ist nicht heute so und morgen so. Gott ist immer der Gleiche. Und Gott, wenn Gott was zu mir geredet hat oder zu uns geredet hat, ich werde nicht sterben.
Du liegst also so drin, ne?
Ja. Am Hecheln.
Am Hecheln. Weg links.
Ja, ja. War das einfach so.
Ewigkeit, genau. Alles klar. Jesus.
Ja.
Super. Und Weg rechts, zack, 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 kommt ein Punkt nach dem anderen.
Ja, und meine Freundin.
Und du hechelst immer noch.
Ich hechel immer noch. Mein Zustand hat sich nicht verändert, ja. Und dann kam meine Freundin, oder Axel hat mir eine Karte mitgebracht. Das heißt, von der Straße, wo wir wohnen, die Freunde haben mir ein Geschenk gemacht.
Halt sie mal hier rein, bitte.
Und diese Karte. Die ist bei mir so ins Herz gegangen, ne? Hoshi, hab keine Angst, ne? Hab keine Angst. Der Herr wird, dein Gott wird für dich kämpfen. Das habe ich an mein Bett gemacht. Da gibt's ja immer diese Klicker, wo die Namen dran sind, ne? Das habe ich umgedreht, hab diese Karte da rein gesteckt. Und das war für mich wie ein Strohhalm, ja? Und ich habe immer gedacht, hab keine Angst. Der Herr wird für dich kämpfen. Und das hatte ich da vor Augen und dann ging es aber so schlecht in der Nacht, dass ich, da habe ich diese Chemotherapie bekommen, der Oberarzt saß an meinem Bett an dem Freitagnachmittag und dann sagte er, ich lasse Sie hier auf der Normalstation, ne? Ich war auf der Lungenstation, erschrecken Sie sich nicht, wenn Sie auf die Intensiv müssen, ne? Aber jetzt versuchen wir es erstmal hier, damit Sie da nicht so durch das ganze Gepiebel und sonst was haben Sie keine Ruhe. Dann war es nachts aber so schlimm, dass ich, wenn ich so weggeschlummert bin, aufgeschreckt bin, dachte ich, ich ersticke. Und dann habe ich die Schwester gerufen, die hat meinen Sauerstoffgehalt gemessen und der war dann weit unter 70. Dann hat sie ganz schnell den Arzt geholt und dann haben die mich auf die Intensivstation gebracht.
War dein Mann dabei?
Nein, der war nicht dabei. Und das war meine Sorge. Es klingelten ständig irgendwelche Messages und das hat mich so genervt nachts, ne?
Auf deinem Handy?
Auf meinem Handy. Und dann habe ich das ausgeschaltet und ich dachte, ich weiß meinen PIN nicht. Und ich weiß, morgen früh ruft Axel mich an, und wenn er mich nicht erreichen kann. Und dann habe ich geklingelt und habe gesagt, Sie müssen mir versprechen, der Schwester, dass wir messen Sie meinen Sauerstoffgehalt, und Sie müssen morgen früh um 7 Uhr meinen Mann anrufen, ne, und sagen, dass alles in Ordnung ist, ne. Ich kann mein
die
Handy.
Die Schwester unter die Fischer, die Stress ein.
Nee, und dann sagte sie auf einmal, oh, und dann ganz schnell auf die Intensivstation. Und diese Karte habe ich natürlich, meine Sachen mitgenommen. Und dann habe ich auf der Intensivstation der Schwester gesagt, einer anderen Schwester, diese Karte muss da unten an mein Bett. Weil das war mein Strohhalm, an dem ich drauf gestarrt habe. Ne? Hab keine Angst, ne? Gott wird für dich kämpfen. Und dann sagt sie, auf der Intensivstation dürfen solche persönlichen Sachen nicht sein, ne? Und dann hat sie das an die Seite getan. Und in dem habe ich wie eine Vision, die haben mir dann so eine High-Flow-Maske gemacht, dass ich den Sauerstoff reingeblasen kriegte. Das war für mich die Erlösung, dass ich einfach genug Luft hatte. Und dann habe ich eine Vision gehabt. Ich war wach. Also ich war nicht irgendwie in Trance. Ich war voll bei Bewusstsein. Ne?
Aber bisschen wenig Sauerstoff, aber sonst alles gut.
Ja, nee, den habe ich dann ja reingeblasen gekriegt. Ne? Ich lag da, verkabelt überall, konnte mich nur ein bisschen nach hier, ein bisschen nach da, und sonst zogen hier die Maske oder ja, wie ich da eben angeschlossen war. Und dann habe ich mich in einem Tunnel gesehen, und ich wusste sofort, dieser Tunnel ist Psalm 23. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, so bist du bei mir, ne? Und in diesem Tunnel, ich lief in diesem Tunnel, aber ich war zu schwach zu laufen, und ich sah, wie mein Mann an meiner Seite mich gestützt hat und mich so durchgeschlürft hat, ne? Und rechts und links an diesem Tunnel standen alles aus verschiedenen Nationen, Beter, die für mich gebetet haben, und die haben mir zugerufen, Christiane, lauf weiter. Und ja, dann sah ich dieses Licht, das war ganz in der Ferne, dieser helle Punkt, und ich sah dieses Licht und habe so eine Freude in mein Herz bekommen, dass ich dachte, und ich werde nicht sterben, was ich vorher gesagt habe. Gott hat mir hat einen Plan für mein Leben, ich werde nicht sterben. Und ich habe auf dieses Licht da hinten gesehen und dachte, ich werde dort ankommen. Und das hat bei mir eine Energie freigesetzt, eine Vorfreude. Ich fühlte das fast körperlich, wie so ein Energiebooster in mich hineinfährt. Ne? So, und diese Vorfreude, mein Herz, ich hatte total Herzklopfen, Vor Freude. Und am nächsten Morgen, also ich war nicht gut mitsprechen, ja, weil ich eben keine Luft hatte, habe ich meinem Mann eine Message geschrieben. Dann habe ich gesagt, ich setze aufs Leben, ne? Ich werde nicht sterben, und ich werde, dann habe ich ihm von dieser Vision erzählt, und er sagte, du hast aber noch wir haben einen ganz langen Weg vor uns. Dann habe ich gesagt, das ist egal, wir können ruhig diesen langen Weg gehen. Ich hatte auch keine Angst vor, dass ich leiden würde oder so. Ich habe gesagt, Hauptsache, ich werde da hinten ankommen. Ich werde an dem Ziel ankommen. Und das war die ganze Zeit, ich war 11 Tage auf Intensivstation, hatte ich diese Freude in mir. Ich konnte nachts vor Freude, vor Aufregung nicht schlafen. Ich hatte natürlich auch Wahnsinn. Ich habe 1000 Milligramm Cortison zu meinem Chemo gekriegt. Das hat mich natürlich aufgepeitscht wie sonst was. Ne? Allein deswegen konnte ich schon nicht schlafen. Aber Gott hat die ganze Zeit zu mir geredet. Ne? Dann kam dann die Schwester, die hat gesehen, dass ich nicht schlafe auf Intensiv. Ist ja auch mal Licht an und überall piebelt's und tudelt's. Und ich brauchte mich nur ein bisschen bewegen. Dann fing es bei mir an zu piebeln. Und dann sagte, soll ich Ihnen einen Fernseher anmachen? Und dann habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Ich habe alles hier. Ne? Ich wusste, Gott war die ganze Zeit am Reden, hat mir Dinge gezeigt, die ich tun werde, die wir tun sollen, bis hin, wie ich einfach mit meinem Mann wieder durch unser neues Zuhause durchtanze und ich leben werde und all diese Dinge. Oder Gott hat mir Dinge gezeigt von Krankenschwestern, von Ärzten, was ich ihnen sagen soll, hat mir Botschaften gegeben. Dann konnte ich nicht abwarten, die am nächsten Morgen zu treffen, um diese Botschaft denen zu übermitteln.
Welchen Ruf hattest du auf Station?
Das weiß ich nicht. Also ich fühlte mich wie auf Händen getragen von diesen Schwestern und Ärzten. Und ich fühlte mich so ein bisschen wie, ich habe sie, glaube ich, mit Gottes Augen gesehen. Gott hat mir gezeigt, dass diese Ärzte und die Schwestern, die da im Laufschritt dienen, teilweise um Leben kämpften, ein Patient, der neben mir lag, ich konnte ihn ja nicht sehen, ne? Da war so eine Abtrennung dazwischen, aber wie die da rein und raus gingen, wie der sich Sachen rausgerissen hat und wie die um ihn sein Leben kämpften, ja, da habe ich gesehen, wie Gott diese Pflegepersonal und Ärzte benutzt, Menschen zu dienen, Menschenleben zu retten, und das habe ich denen gesagt.
Jetzt sitzt du ja vor mir. Mhm. Das heißt, das ist nicht intensiv hier.
Ja.
Wie wurde es besser? Und wann wurde es besser?
Ja, also es wurde zusehends, dann hat sich stabilisiert, dann bin ich auf die Langzeit, von der Akutintensiv auf die Langzeitintensiv gekommen. Und das fühlte sich schon ganz toll an, ne? Weil irgendwo da hatte ich alleine ein Zimmer und dann kam morgens die Visite und der Arzt fragte, wie geht's Ihnen heute? Und habe ich gesagt, mir geht es so super. Ich konnte mich schon auf der Bettkante waschen. Das war der absolute Erfolg mit Hilfe von der Schwester. Aber vorher konnte ich das ja alles nur im Liegen.
Ja, oder im Vergleich dazu war es sehr super. Wo
haben die das gemacht? Ich konnte ja nicht mal ein Wasserglas mir selber nehmen, musste ich für klingeln. Ne? Und eine Stunde später kommt die Schwester angerannt. Sagt, was ist hier los? Und die hat meinen Monitor bei sich irgendwo anders gesehen und ist gekommen, weil mein Sauerstoffgehalt wieder unter 70 ist. Und sie sagte, was passiert hier? Und haben Sie nicht Panik? Sie müssen totale Luftnot haben. Ne? Und das hatte ich auch. Aber an dem Morgen hat Gott mir gesagt, ein Losungsvers, fürchte dich nicht, ich sende Engel vor dir her. Und ich war total ruhig. Ne? Ich merkte, die Luft wird weniger. Ne? Ein Pfleger, eine Krankenschwester, und die haben sofort einen Arzt gerufen, haben mich versucht, alle möglichen, nochmal Sauerstoff, volle Kanne aufzudrehen, hat nichts gebracht. Dann haben sie mich vorbereitet, um mich wieder auf die Akutintensiv zu bringen. Also das war ein...
Das klingt ja ein, hochdramatisch.
Es fühlte sich an wie in einem Krimi. Ne? Ja. Wie die da rumtelefonierten, wir brauchen Sauerstoff. Nee, nicht den, sondern
der High-Flow
und das. Und genau berechnen, wie viele Minuten brauchen wir für diesen Transport. Und dann irgendwie haben sie mir erklärt, dass ich jetzt so eine Maske aufkriege, dann muss ich gegen Wind atmen. Und diese Schwester mal, wieso haben Sie keine Panik? Da habe ich gesagt, ich fühle mich in besten Händen, habe ich nur gesagt, ja. Und dann sagt sie, so, und jetzt kriegen Sie diese Maske, und alle kriegen Panik, wenn man diese Maske macht. Und ich habe immer nur gedacht, der Herr sendet Engel vor mir her. Ne? Mhm. Fürchte dich nicht.
Ja, daran hast du dich festgehalten.
Das war in meinem Ohr, und da habe ich mich dran festgehalten. Ja. Das war für mich irgendwie so, das war so eine besiegelte Sache für mich. Und dann setzen die mir diese Maske auf. Es war erst ganz ungewohnt, aber ein Atemzug, dann war ich drin. Und diese Schwester wurde fast verrückt, dass ich so ruhig war.
Dass du nicht panikartig reagiertest, ne?
Genau. Und dann der Arzt und diese eine Schwester mich dann auf die Akutintensiv wieder runtergebracht. Dann ging das Ganze wieder von vorne los. Ne? Dann war ich wieder unten auf der Akut, dann war ich wieder auf der Normalstation. Und dann war Muttertag. Und dann kommt meine Tochter mit ihrem Mann, mein Schwiegersohn, und sagt zu Mama, ich darf dir keine Blumen mit auf Intensivstationen bringen. Ich habe Gott gefragt, was braucht Mama? Und dann hat sie mir dieses Bild gezeigt. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Da habe ich gesagt, du weißt nicht, was du gemalt hast. Weil das ist der Tunnel, den ich gesehen hatte in dieser Vision.
Ach.
Und lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ist nicht Psalm 23, das ist Psalm 103. Das ist mein Lieblingspsalm, den ich immer wieder gebetet hatte. Schon 2016, als meine Mutter gestorben ist, sagt sie mal, liest du mir nochmal deinen Lieblingspsalm vor? Das ist Psalm 103 gewesen. Und dieser Psalm hat mir so viel begleitet. Und sie malt das, was ich gesehen habe, diesen Tunnel, und eben diesen Bibelvers. Und das ist mir so reingefahren. Und was mich auch so ermutigt hat, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, in meiner Vision war dieser Lichtfleck so weit weg. Und jetzt ist er so dicht
dran. Ja, das war mein erster Gedanke. Ne? Ich dachte, oh, du bist schon ziemlich weit draußen.
Und ne? Da, das ist so dran. Und diese Blumen haben im Psalm 103 ist ja nicht nur, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, sondern dass ich wieder jung werde wie ein Adler. Ne? Und ich dachte, sie hat hier keinen Adler hingemalt, aber ich werde wieder aufblühen. Das war für mich, ich werde wieder aufblühen. Hm. Und von dem Tag an, als ich dieses Bild geschenkt gekriegt habe, ging es mir besser. An dem Abend, ich habe es nachmittags geschenkt bekommen, am Abend kam die Schwester und sagte, ich möchte mal einen Versuch starten, dass wir diese High-Flow-Maske wegnehmen und eine normale Sauerstoff, die hatte ich immer noch auf, dass wir eine normale Sauerstoffflasche machen, dran machen, Sauerstoffmaske. Ja. Und dann konnte ich eine Sauerstoffmaske, Flasche kriegen. Dann ist sie mit mir duschen gegangen zum ersten Mal nach 3 Wochen. Und ja, eigentlich jeden Tag wurden andere Sachen abgestöpselt, ne? Nachdem ich dieses Bild gesehen habe, okay, jetzt bin ich durch. Ne? Und dann ging es besser und dann kam ich auf eine Normalstation. Dann war ich nochmal 12 Tage auf der oder 14 Tage auf der normalen Lungenstation. Und da hat der Arzt auch gesagt, so Frau Fischer, das Ziel für diese Woche ist aus dem Bett, aus dem Bett, aus dem Bett und weg vom Sauerstoff. Und ich dachte, was aus dem Bett? Ne? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich war so abhängig von diesem Sauerstoff. Und dann durfte ich wieder auf den Nachtstuhl gehen. Das war für mich wie ein, wie eine
paradiesisch.
Erlösung. Ja, paradiesisch, wirklich. Ich weiß noch, wie ich die, die Reinigungskräfte auf der Intensivstation neidisch angeguckt haben, wie die darum, also
wuseln.
Ja, die haben da geputzt und gemacht. Und ich habe die angeguckt und habe gesagt, ob ich jemals wieder die Kraft habe, dass ich meine eigene Wohnung putzen kann, ob ich jemals wieder ja, auf sein kann, könnte ich vielleicht sogar ohne Sauerstoffflasche sein oder werde ich immer mit Sauerstoffflasche sein? Ich weiß es nicht, aber ich hatte keine Furcht, ich habe mich einfach nur gefreut und dann habe ich gemerkt, als ich auf diese Station kam und der Arzt mir das formuliert hat, weg vom Sauerstoff, das war für mich irgendwie, der hat Perspektiven für mich, ne? Und dann am Ende der Woche hatte ich die Sauerstoffflasche weg, ne? Oder den Sauerstoff weg.
Hat es deinen Glauben verändert, vertieft? Von Zweifel haben wir ja gar nicht geredet oder von Trauer.
Ja, also viele,
die. Es kommt ja sehr, sehr super positiv rüber. Die Erfahrung, ja, das Erlebnis, die Vision, da hat Gott geredet. Das hört sich ja zu Recht super positiv an. Mit dir gehe ich durch Mauern durch, mit dir springe ich über Hecken und Zäune und Feinde gibt es sowieso keine mehr. Der Tod juckt mich auch nicht.
Ja.
Nicht als Kritik, sondern so als Zuhörer, denkt man, gibt es da auch andere Zeiten? Oder?
Ich habe nie gelitten. Ne? Vom Krankenhaus habe ich das auch schon mit Messages zu Freunden gesagt. Ich habe nicht gelitten, ihr habt gelitten. Oder mein Mann hat sehr gelitten. Der dachte, verliere ich sie oder verliere ich sie nicht. Und das war irgendwo, ich fühlte, ich hatte nie Angst. Ich wusste, was Gott mir jetzt zugesagt hat, dass ich leben werde. Ich werde leben. Ich habe jeden Tag mich oder in der Nacht schon gefreut auf den nächsten Tag, weil ich dachte, ich werde einen Schritt näher an meiner Heilung sein. Gott wird den Tag wieder benutzen, dass ich mich wiederherstelle. Und eigentlich hat es mein Glauben gestärkt. Vertieft weiß ich gar nicht. Eben, es war für mich sowieso natürlich, dass Gott redet. Und ich habe mich einfach so gefreut, wo ich dachte, Gott schenkt mir das Leben jetzt neu. Mhm. Und was ich nur gemerkt habe, ist in meinem Umfeld, was jetzt um mich herum war, meine Arbeitskollegen, mit denen ich dann ja auch mal im Kontakt bin, die jetzt nicht unbedingt was mit Gott am Hut haben. Es hat mich einfach gefreut, dass ich da von meinem Glauben so natürlich Zeugnis geben konnte. Mhm. Ja, ich habe nie Angst gehabt. Ich wusste irgendwie, ich komme da durch. Und jetzt ist es eine Weile, eben jetzt kriege ich noch mal zur Erhaltungstherapie noch mal Chemo. Ne? Mhm.
Ja, aber du arbeitest Woche. Wieder. Du.
Ich arbeite wieder. Ich habe ab 25. August dann so eine Wiedereingliederung. gemacht, ne? Ich arbeite wieder. Merke schon, und das muss ich jetzt so ein bisschen lernen, ich war vorher so ein Hansdampf in allen Gassen, und dass ich Dinge jetzt nicht immer so, dass ich nicht immer alle Energie habe. Ja, ich habe so Energielöcher, dass ich denke, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt muss ich mich einfach nur ausruhen, und das ist für mich schon so ein bisschen befremdlich. Ne? Auch was Planung anbelangt, wo ich dachte, Mann, kann ich da jetzt eine Zusage machen, dass wir jetzt da kommen, bin ich dann fit, kann ich das, plane genau, da arbeite ich, nur 16 Stunden die Woche, okay, und wenn ich jetzt heute Abend um 5 bis 21 Uhr arbeite, ne, dann muss ich fit sein, also ab mittags mache ich dann nichts mehr, ruhe mich aus, dass ich dann voll da bin, also das ist für mich ungewohnt, ja.
Okay, Das ist neu im Leben und das Christiane, das ist die Geschichte schlechthin. Das ist super, ne? So wie du Gott erfährst. Und wenn jetzt Leute zuhören und sagen, die Frau, die hat was, wonach ich mich sehne. Sie lebt eine Beziehung zu Gott, die mir abgeht. Was würdest du den Leuten sagen? Was sollen sie tun? Es muss ja nicht jeder gleich Morbus Wegner haben oder 24 Jahre in die Mongolei gehen als Missionar. Wenn jemand sieht, ich habe echt Defizite. Gott ist für mich ein fernes Wesen. Ich glaube an ihn, aber passieren tut ja nichts. Was würdest du solchen Leuten sagen?
Also mein größter Wunsch ist letztlich, dass Menschen diese natürliche Beziehung zu Gott finden. Dass das, vielleicht liegt es ein bisschen auch daran, ich habe mich mit 8 Jahren bekehrt, wo ich so erkannt habe, ich bin nicht automatisch Christ, weil meine Eltern Christen sind, sondern ich dachte, ich bin in die Kinderstunde gegangen und dann dieser Vers, den Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, ne, habe ich so eine Offenbarung bekommen und dann habe ich gesagt, Moment mal, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, das heißt ja, ich muss diesen Weg, Jesus, wählen, die haben das so bildlich dargestellt, ne, dass das Kreuz die Brücke ist zwischen Menschen und Gott, und wo ich dachte, und diese Brücke zu Gott sind nicht meine Eltern, die an Gott glauben, das ist auch nicht mein Gebet, was ich abends spreche, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein, ne? Sondern es ist einfach, ich muss meine Sünden bekennen und ich muss über diese Brücke gehen, und als ich das gemacht habe, habe ich diese tiefe Gewissheit gehabt, so, wenn ich jetzt tot umfalle, werde ich bei Gott sein. Und ich glaube, das ist dieses ganz einfache Gebet. Herr Jesus, komm in mein Herz. Und diese persönliche Beziehung zu Gott, den Vater, zu treffen, das ist, glaube ich, die Basis. Also das ist meine Basis gewesen, die mich durch meine ganzen Jahre, eben mit 8 Jahren bekehrt, jetzt bin ich 54, das war so unerschütterlich. Ich wusste, ich werde irgendwann bei Gott sein. Und deswegen war auch, als alles andere, als mein Leben so dahinschwand oder so, und das war mir dann, wo ich dachte, ja, dann werde ich eben bei Gott sein, wo ich sowieso hingehen möchte. Ne? Ich habe Gott auch versprochen, ich werde nicht allein in den Himmel kommen. Ich möchte mein Leben dazu nutzen, dass ich viel mit in den Himmel bringe. Und dann habe ich Gott auch versprochen mit 8, ich werde in Mission gehen. Ich möchte Missionarin werden, ne? Und dann habe ich das auch gemacht. Aber ja, das war irgendwie, das wünsche ich jedem Einzelnen, diese persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Das ist nichts Religiöses, das ist nichts Frommes, das ist eine ganz natürliche Sache. Ne? Ganz natürlich, wo ich einfach mit Gott reden kann. Oh Herr, ich brauche heute deine Hilfe. Und Gott redet, gibt mir einfach einen Vers, wie diesen Vers. Ne? Hab keine Angst, Gott kämpft für dich. Oder unterhalte ich mich dann dran fest an diesem Bibelvers? Das sind dann nicht wahnsinnige Rituale, die ich machen muss, aber so dieses ganz Natürliche, mein Herz ausschütten und diesen Frieden Gottes dann zu empfangen. Und ja, ich wünsche mir, dass das eben viele erleben werden. Ne?
Vielen Dank für deine Offenheit. Und das Mitteilen deiner Erfahrungen. Mhm. Vier Fragen. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, warum?
Ja, es gibt ein Buch, das habe ich in den 90ern mehrmals gelesen, und zwar Guten Morgen, Heiliger Geist von Benny Hinn. Und ich glaube, dass das meine Show zum Heiligen Geist total verändert hat, erweitert hat, was mich dazu gebracht hat, dass ich sehr natürlich bete und weiß, dass der Heilige Geist auch zu mir redet.
Zweite Frage, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Vielleicht auch durch, es ist noch ein Lernprozess, ja, aber dass ich überall mitmischen muss, dass ich alle möglichen Leute Affen abnehme und denke, ach ja, komm, das kann ich doch machen, dass ich merke, ich bin kräftemäßig ein bisschen limitierter gewesen, und ich glaube, das ist was Neues, dass ich eben auch Nein sagen kann.
Dass du nicht mehr Frau Hansdampf bist, ja, für andere auch, sondern erstmal gucken musst, dass du selbst,
ja, oder eben
an dich denkst.
Ja, oder dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, immer allen ihre Lasten abzunehmen, sondern ja, nur das zu tun, was ich in dem Moment tun muss, ja.
Du bist noch drin in diesem Prozess, oder?
Ja, da bin ich noch
dran. Dritte und vorletzte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Also, dass ich schon meine Morgenroutine, wobei die habe ich schon lange, dass ich morgens erstmal Zeit mit Gott habe, wo ich bete, wo ich meine stille Zeit habe. Und das praktiziere ich regelmäßig, und das gibt mir total diese Kraft. Ne? Natürlich ist teilweise vom Alltag her, wenn man früh arbeiten gehen muss oder wenn irgendwelche Dinge mal dazwischen kommen, dann merke ich sofort, das fehlt mir, das ist für mich so eine Energiequelle, die ich nicht missen möchte. Bis dahin habe ich dann auch gedacht, ja, und so mein Hobby war dann, wenn man dann noch mal Zeit übrig hat, macht man Sport oder macht man solche Dinge. Und ich habe nie Zeit übrig gehabt, dass ich gesagt habe, das kann ich mit in meine Morgenroutine reinbauen. Wenn ich Zeit mit Gott hatte, mache ich ein bisschen Gymnastik, tue was für meine persönliche Fitness. Und das ist was, was ich mir in den letzten Jahren eigentlich zur Routine gemacht habe. Ich muss gestehen, jetzt gerade die letzten 2-3 Wochen habe ich es nicht machen können, weil ich eben wieder so einen Infekt hatte und so. Aber da merke ich, ich darf mir die Dinge gönnen. Gott schenkt mir nicht nur ein Leben, dass ich was leisten muss, für ihn leisten muss, sondern ich kann mein Leben genießen.
Das ist ja auch ein Prozess, dahin zu kommen. Ja, genau. Erstmal das checken und dann zu sagen, jetzt setze ich es auch noch um.
Ja, genau. Also das sind Sachen, die ich merke. Gott gönnt mir auch, dass ich mein Leben genieße.
Plakat? Mhm. You know? Die Frage, also...
Mein erstes Ding wäre Dankbarkeit. Sei dankbar in allen Dingen. Das ist für mich doch mal ganz, ganz, ganz groß geworden, auch als ich im Krankenhaus war, wo ich dachte, ich bin in der Lebensschule von Gott. Ne? Und ich habe Gott jeden Tag gedankt. Ich wollte keinen Tag im Krankenhaus missen, weil ich dachte, das ist eine Schule, wo Gott mich reinnimmt. Und da drin konnte ich dankbar sein. Ne? Das war für mich jetzt nicht... Also es ist ein Lebensmotto von mir, dankbar zu sein in allen Dingen, ne? Positiv zu sein in allen Dingen. Genau.
Also hinter mir flimmert es immer noch. Das ist in Ordnung, es ist ja auch bald Weihnachten. Du darfst ruhig mal leuchten und flimmern. Und wenn ihr Fragen zu dieser Thematik habt, dann schreibt eine Mail. Ich leite sie weiter an Christiane. Und ansonsten, nächste Woche kommt der neue Beitrag von Superfromm. Hinterlasst einen fetten Daumen für Christiane und bis nächste Woche, bis zum nächsten Mal, bleibt oder werdet super fromm.